Klausen.
Ein Podcast von Johann Hinrich Klausen über Kultur und Religion.
RevLab.
Willkommen zu meinem Podcast über Kultur und Religion. Ich bin Johann Hinrich Klausen. Heute geht es um den interessantesten Religionskonflikt unserer Tage. Und darüber werde ich in der nächsten halben Stunde, die nächsten 20 Minuten, mit meinem Sohn Nikolas Klausen sprechen. Das ist nicht nur Corona geschuldet, weil er jetzt wieder hier zu Hause ist. Denn als Physiker in den USA hat mir Nikolas bei der Recherche sehr geholfen. Hallo Nikolas.
Hallo.
Der Hintergrund ist, dass ich ein Buchprojekt gemacht habe, ein Buch über die seltsamsten religiösen Orte der Welt. Das erscheint Ende August bei CH Beck. Und da bin ich gestoßen auf den interessantesten Religionskonflikt, Religionskulturkonflikt unserer Tage. Und der spielt sich ab auf dem höchsten Berg der Erde. Und das ist nicht der Mount Everest.
Sondern der Mauna Kea auf Hawaii. Der nämlich, der Mount Everest, vielleicht am höchsten über dem Meeresspiegel herausragt, ist der Mauna Kea auf Hawaii insofern nochmal deutlich höher, weil er vom Ozeanboden hinauf bis auf
Das waren 14.000
Meter, glaube ich, hinaufragt. Das heißt, er würde dann insofern den Mount Everest um fast das Doppelte überbieten.
Und nun machen Physiker dort etwas, was zu einem großen Konflikt geführt hat, der auch sehr, sehr interessante religiöse Aspekte hat.
Genau.
Worum geht's da?
Ich würde sagen, ich stelle das einmal kurz vor, was sozusagen, ob das Interesse von Physikern an diesem Ort ist, nämlich besonders Astronomen, also Astrophysiker, Leute, die die Sterne beobachten. Und sie haben ja sicher auch einmal schon mal in den Sternenhimmel nach oben geguckt und ihnen ist dabei aufgefallen, dass die Sterne, wenn man sich so anguckt, so ein Flickern, ein Flattern haben. Und dieses Flickern und Flackern kommt daher, dass das Licht, das von den Sternen kommt, in der Atmosphäre gebrochen wird und durch die Turbulenzen in der Atmosphäre verstreut durcheinander gebracht wird. Und das führt eben zu diesem Flackern. Das sieht sehr schön aus für den Beobachter, der nur so mal in den Sternenhimmel guckt. Aber wenn man als Astronom ernsthafte Forschung betreiben will, dann ist das dieses Problem, ist dieses Flackern ein riesiges Problem.
Und was hat das jetzt mit dem Mauna Kea zu tun?
Genau. Der Grund dafür, dass der Mauna Kea dann für Astronomen interessant ist, ist, dass auf hohen Bergen die Luft viel dünner ist. Genau. Deswegen trägt man ja zum Beispiel auf dem Mount Everest auch Atemmasken. Und mit dünnerer Luft kommt also eine bessere Sicht auf die Sterne, weil sozusagen weniger Streuung durch die Luft stattfindet. Und der Mauna Kea ist insofern besonders, als dass er mitten im Meer liegt und eine sehr, sehr runde, regelmäßige Form hat. Das heißt, die Luft strömt über ihn auf einer sehr, sehr, sehr glatten Art und Weise hinweg. Und diese glatte Art und Weise führt also zu wenigen Wirbeln und damit wenig Flackern in der Sicht auf die Sterne.
Ich hatte gedacht, dass der Mauna Kea, darauf kommen wir ja gleich, für ein großes Observatorium als Ort ausersehen worden ist, dass das vor allen Dingen damit zu tun hat, dass es auch keine Luftverschmutzung gibt.
Genau, das kommt noch dazu.
Lichtverschmutzung.
Genau, es gibt
Luftverschmutzung,
genau, es gibt, und Lichtverschmutzung. Also sagen, das sind sozusagen Faktoren, die dazukommen. Also man hat keine Lichtverschmutzung. Lichtverschmutzung, das heißt sozusagen Städte und so weiter, die Licht abgeben würden, die sozusagen die Sterne dann verdunkeln. Das hat man da auch nicht. Aber sozusagen das gibt es aber auch woanders. Also da könnte man auch sagen, wir bauen jetzt das Observatorium irgendwo in den Alpen in einem abgelegenen Tal. Aber das, was den Mauna Kea halt wirklich einzigartig macht, ist diese Kombination aus großer Höhe und regelmäßiger Luftströmung. Okay. Und das gibt es halt auf der Westhalbkugel auf keinem anderen Ort. Auf der Südhalbkugel gibt es so eine Möglichkeit in Chile, weil Chile sozusagen auch direkt am Ozean liegt, sehr, sehr hoch ist. Und dort stehen sozusagen viele, viele andere Observatorien. Aber das Problem ist nun folgendes. Chile liegt eben auf der Südhalbkugel. Und das heißt, man kann sozusagen nur die Hälfte des Sternenhimmels von dort aus beobachten. Wenn man aber sozusagen den Sternenhimmel der Nordhalbkugel beobachten will, dann muss man dann ist eigentlich der Mauna Kea die beste Möglichkeit.
Und da auf dem Berg, dem Mauna Kea, dem großen Berg von Hawaii, soll nun das größte Teleskop, das TMT, das 30-Meter-Teleskop, gebaut werden. Wie groß ist das eigentlich? Wie groß muss man sich das vorstellen?
Also erstmal zur Präzisierung, man sollte sich das jetzt nicht so vorstellen, dass dieses Teleskop direkt auf den Gipfel gebaut wird, sozusagen neben dem Gipfelkreuz, sondern auf einem Nebenplateau. Also nicht tatsächlich auf dem Hauptgipfel. Genau. Aber erstmal die Frage, 30 Meters, das klingt sehr groß. Warum brauchen wir so große Teleskope? Also für einen Physiker liegt das eben daran, wenn man halt sehr weit entfernte Sterne beobachten möchte, dann muss man sehr viel Licht einfangen, weil sozusagen die Sterne sind sehr weit weg und sind sehr dunkel. Und deswegen werden diese Teleskope immer und immer größer. Und mit einem 30-Meter-Teleskop, das heißt, dass ein Teleskop besteht ja aus einem Spiegel, der das Licht einfängt und dann konzentriert der Sterne, sodass man es beobachten kann. Das heißt, dieser große Spiegel hat einen Durchmesser von 30 Metern. Also das kann man sich vorstellen, das ist sehr, sehr, sehr groß. Es handelt sich da um ein Gebäude, das vielleicht 10-12-stöckiges Haus von der Größe ungefähr hat. Und drumherum ist dann natürlich eine ganze Forschungsanlage, die Steuerungsanlagen, die Unterkünfte für diejenigen, die dieses Gerät warten. Also es handelt sich halt schon um eine große Anlage.
Und jetzt kommen wir endlich auf die Konflikte. Aber das ist eben interessant, vorher erstmal überhaupt eine Ahnung zu haben, worum es geht. Wir werden nachher nochmal drauf gehen, was eigentlich Physiker sich wirklich davon versprechen. Aber dagegen hat sich nun ganz massiver Protest gesammelt und konzentriert. Und zwar von Indigenen, also von Hawaiianern, von einer Gruppe von vor allen Dingen jüngeren Menschen aus Hawaii und aber auch weit darüber hinaus. Und das hat eine lange Vorgeschichte. Es gibt ja schon verschiedene Observatorien, kleinere auf dem Mauna Kea. Dagegen gab es immer mal auch Proteste, die wurden aber nicht gehört. Aber jetzt ganz massiv, ganz berühmt geworden ist die Störung einer Grundsteinlegung. Das kann man auf YouTube nachschauen. Das ist ganz eindrucksvoll. Da sind alle möglichen Astronomen aus aller Welt, Indien, China, Russland, den USA, setzen sich da in ihren Anoraks und Blumenketten auf Klappstühle und wollen so dann die Grundsteinlegung feiern. Und da kommt eben ein junger, traditionell gewandeter, also eben sozusagen mit nacktem Oberkörper und eben einem Umhang bekleideter junger Mann und beschimpft diese Wissenschaftler oder beschämt sie und sagt, ihr zerstört hier unseren heiligen Ort, Sacred Ground. Und da mischt sich so allerlei zusammen, also eben ein ökologischer Protest natürlich, weil dadurch die Befürchtung ist, dass die Natur am Mauna Kea leidet, ganz wesentlich aber auch ein politischer, weil die sozusagen ein Protest ist gegen eine, ja im Grunde der Vorwurf ist eine koloniale Überwältigung. Und da kommen wir gleich nochmal drauf, es arbeitet ganz stark mit religiösen Formen. Und dann hat sich eine unfassbare Bewegung gebildet, die die Straßen blockiert. Alles sozusagen mit den Mitteln des klassischen zivilen Ungehorsams. Also Straßen werden blockiert, es werden Proteste organisiert. Es gibt ganz viel auch an Kultur, ganz viele Songs zum Beispiel, die man auf YouTube sich angucken kann, in der junge Leute aus Hawaii dagegen protestieren. Du studierst oder sitzt an deiner Doktorarbeit in Santa Barbara in Kalifornien und dieser Protest ist auch auf die amerikanischen Campuses übergeschwappt. Wie hast du davon etwas mitbekommen?
Genau, also ich bin, wie gesagt, an der University of California, also nur damit das nochmal klar ist, die University of California ist sozusagen nicht nur eine Universität, sondern sagen ein Verbund von kalifornischen Universitäten mit verschiedenen Campussen. Also da gibt es Berkeley und da gibt es eben auch einen in Santa Barbara, das ist etwas nördlich von L.A. Genau, und dort ist man einerseits sozusagen in diesen Konflikt eingebunden, weil es ein großes Astronomie-Department gibt. Und da gibt es halt vor allem Leute, die Detektoren entwickeln. Das heißt, genauso wie man die Kamerachips quasi für diese großen Teleskope. Und andererseits, wie an vielen Universitäten in den Vereinigten Staaten, ist sozusagen dieses, was man Social Justice Bewegung nennt, also sozusagen die zeitgenössische amerikanische junge Linke, die sozusagen vor allem so einen antikolonialen, antirassistischen Hintergrund hat. Genau. Und da gibt es halt dann auch teilweise sozusagen, einmal habe ich davon gehört, gab es eine Veranstaltung von, ich glaube, einem Menschen, der sich sozusagen als hawaiianischer Elder bezeichnet hat, also als sozusagen Clan-Älterer. der dann aufgetreten ist in einem Studentenzentrum, sagen, seine Perspektive geschildert hat und dann vor allem, glaube ich, auch Songs vorgespielt hat. Und das war sozusagen eingebunden in eine Bewegung, die sozusagen versucht, auch auf sozusagen den amerikanischen Campus, auf dem amerikanischen Campus Studenten und Studentenbewegungen für diesen religiösen Widerstand gegen das Teleskop zu gewinnen.
Interessant ist ja, dass diese Protestierer sich nicht Protesters nennen, sondern Protectors oder auf Hawaiianisch Kia. Und das steht natürlich einerseits sozusagen auch für eine politische Jugendbewegung, aber eben auch ist es eingebunden in ein Netz und eine Solidaritätsbewegung vieler First Nations oder indigener Nationen. Also bis hin nach Australien, wo eben der ehemals Ayers Rock, heute Uluru, eben gesperrt worden ist für Touristen, also für eine touristische Nutzung. Ist jetzt was anderes als eine wissenschaftliche Nutzung, aber ist eine touristische Nutzung durch privilegierte Weise, weil es eben Sacred Ground ist. Und da gibt es in Amerika, in den USA natürlich noch verschiedene ähnliche Vorfälle.
Genau, also in den USA hatten viele verschiedene indigene Völker und Stämme mit ihren eigenen Reservaten und ihren eigenen Heiligtümern, die sozusagen noch geschützt sind. Und nur damit das einmal klar ist, also der tatsächliche Gipfel des Mauna Kea, also der ursprünglich heilige Ort, ist auch geschützt. Und dort befindet sich auch gar kein Teleskop oder auch kein Plan, ein Teleskop zu bauen. Dieses Teleskop befindet sich auf einem Nebengipfel an der Flanke des Mauna Keas. Und nur um das einmal anzumerken, es gibt auf der anderen Seite des Mauna Keas, also quasi gegenüber des Teleskopes, eine weitere interessante Installation. Das ist nämlich eine Bombing Range der amerikanischen Kriegsmarine, wo sozusagen verschiedene Kampfflugzeuge üben und dann Bomben auf die Flanke des Mauna Keas abwerfen. Dagegen hingegen gibt es keine Proteste. Das wollte ich nur mal so anmerken. Also das finde ich durchaus interessant, weil ich will jetzt natürlich den Protesten nicht vorwerfen, dass sie sich jetzt nicht direkt mit der amerikanischen Marine anlegen, aber man muss verstehen, dass wenn man den Mauna Kea schützen möchte, sozusagen dieses Teleskop, das sich auf dieser Flanke befindet und das durch ein langes, aber darüber können wir nochmal nachher sprechen, Legitimationsverfahren gegangen ist, ist vielleicht nicht der sozusagen größte Makel an diesem Werk.
Aber das ist ganz interessant. Da werden wir gleich nochmal die Rollen einnehmen. Du als Physiker, der für dieses Teleskop eintritt. Und ich als Theologe, der schon nochmal einen Sinn dafür hat, dass da irgendwie was sich formuliert und auch engagiert, was ein tiefes Recht hat. Wobei natürlich klar ist, solche Konflikte haben immer eine ganz irrationale Kraft. Und die haben einen Moment und sie haben ein Symbol. Und sie sind in vielen dann vielleicht auch, erscheinen sie willkürlich, aber es geht eigentlich um die Energie. Und um diese Energie dieses Protestes zu verstehen, muss man eben auch sehen, wie religiös er sich darstellt. Das ist eben total interessant. Das hat mich als Theologe fasziniert, wenn man sich hier in Deutschland oder Europa die Fridays for Future-Bewegung anschaut. Das ist ja eine vergleichbare politisierte Jugendbewegung, die aber weitgehend ohne religiöse Symbole ausgeht. Die Kia, die Protectors des Mauna Kea, die aber sind total religiös, also sind auf eine gewisse Weise religiös, denn sie nutzen klassische Elemente ihrer alten indigenen Religion, in Klammern, die eigentlich ihre Eltern und Großeltern, Urgroßeltern schon verlernt oder aberzogen bekommen haben, revitalisieren sie und bringen sie als sozusagen, ja, auch nicht Waffe, das ist jetzt zu krass gesagt, aber als ein Ausdrucksmittel ihres Kampfes ein. Also das gemeinsame Singen, das gemeinsame Tanzen, das gemeinsame Beten. Ganz wichtig auch das Aufschichten von Schreinen, sogenannten Ahus. Also die bauen dann sehr kunstvoll schön aufgebaute Schreine und markieren dadurch, hier ist Sacred Land. Das Interessante, was ich daran sehe, dass nicht einfach eine alte Religion genommen wird und gesagt wird, hier unsere traditionelle Religion, aufpassen, sondern diese Religion ist ja in der Kolonisierung Hawaiis zurückgedrängt worden, auch unterdrückt worden. Und auch und dazu gehören eben diese ganzen traditionellen Ausdrucksformen von Liedern und Tänzen. Und die sozusagen, oder auch und die Sprache natürlich. Und das wird nun plötzlich, kriegt das eine neue Lebendigkeit und ist nicht mehr Ausdruck einer ja, Minderwertigkeit, nicht Heidentum, sondern ist plötzlich ein Zeichen von Stärke.
Genau, aber da möchte ich sozusagen zwei Punkte hinzufügen. Also einer, der sozusagen das nochmal ein bisschen situiert, ist, sozusagen, man kann sich da fragen, wo kommt das denn plötzlich her? Und natürlich gibt es da sozusagen viele verschiedene Gründe und man kann das in einem globalen Kontext situieren, wo man sagt, okay, in diesem sozusagen postkolonialen Kontext entdecken Jüngere die Religion oder die Tradition ihrer Vorfahren wieder. Aber sozusagen in Hawaii spezifisch hat sich diese Bewegung aus sozusagen Native einer Schulreform entwickelt, nämlich sozusagen die Autorität über hawaiianische Schulen wurde, ich weiß es nicht mehr genau, ich glaube
in den 80er Jahren.
80er Jahren oder vielleicht auch noch deutlich später, in den 90er Jahren, lokal übertragen und es gibt seitdem sozusagen hawaiianische Culture Schools, in denen sozusagen lokale Persönlichkeiten ihr eigenes Curriculum über diese, sozusagen basierend auf einer Synthese hawaiianischer Kultur entwickeln. Also es handelt sich dann sozusagen bei diesen Schulen nicht mehr um Schulen im konventionellen Sinne, sondern sozusagen um Religions- und Kulturzentren, in denen aber eine Form von Kultur gelernt wird, die sozusagen dabei auch neu erfunden wird. Denn muss sich ja klar werden, die Kultur Hawaiis, wie sie vielleicht vor der Kolonisierung durch die Vereinigten Staaten und so weiter existierte, war ja auch eine extrem brutale, sexistische und ausschließende. Also zum Beispiel auf den Sacred Grounds waren ja immer nur Männer und auch nur die Chiefs des Clans erlaubt. Und der Sacred, das Heilige, war nicht nur etwas sozusagen, was bewundernswert und schützenswert war, sondern vor allem etwas Beängstigendes. Ein Tabu, ein Symbol der Macht, die Hawaii war ja zu dieser Zeit ein Königreich, die Macht der Könige und der Clan-Chiefs über ihre Untertanen symbolisierte.
Genau, aber das ist natürlich interessant, wie sich das dreht. Also
genau, es handelt sich um eine komplexe Synthese sozusagen, wo bestimmte Begriffe und Ideen oder Traditionen aufgenommen und ganz anders uminterpretiert werden.
Genau, aber das ist, muss man jetzt gar nicht abwerten, sondern das ist eine Form von auch Lebendigkeit. Religiöse Systeme verändern sich je nach Lage und Konflikte sind ja immer auch Religion, können oft auch religionskreativ und religionsproduktiv werden, sagt man. Das Interessante ist ja aber, dass ich habe das auf YouTube mir allerlei Clips angeguckt, ich immer den Verdacht gegen mich selber hatte, ich sehe das zu religiös. Denn wenn man sich die Selbstbezeichnung dieser Aktivisten, der Protectors anguckt, dann nennen die sich eher Traditional Practitioners. Also die nennen sich nicht religiös, sondern die nennen sich, wir praktizieren unsere Tradition. Und das Interessante ist, dass sie das auch gar nicht als Widerspruch sehen zu einer sonst säkularen Einstellung. Oder manche sind Christen, manche sind sehr fromme Christen. Und das muss nicht unbedingt ein Widerspruch sein. Es kann sein, dass wir aus Europa das viel religiöser im strengen Sinne sehen als sie selbst. Interessant ist aber eigentlich der eigentliche Kern dieses Wort Sacred. Und das bedeutet ja ganz viel. Einmal das Heilige, also das, sozusagen das, was der Mensch nicht anfassen soll. Dann eben auch dieses Tabu, etwas, das man nicht anfassen darf, weil es eben eine Macht hat, die ist gefährlich. Und dann kommen wir natürlich schon auf die Frage, ist das nicht auch eine sinnvolle Begrenzung dessen, was der Mensch kann, zum Beispiel eben in der modernen Wissenschaft, dass es eine Grenze einzeichnet. Das Sakrale, das Heilige ist etwas, was dem menschlichen Zugriff entzogen sein soll.
Genau, und da finde ich, was man auch bemerken müsste, ist sozusagen, wenn man heute darüber redet, okay, ist dieses 30-Meter-Teleskop, ist das, genau, wessen Zugriff wird das eigentlich entzogen? Und wie du ja eben selber gesagt hattest, bei der Einweihung oder beim Spatenstich dieses 30-Meter-Teleskops waren ja Wissenschaftler aus aller Welt zugeschaltet. Das heißt, es handelt sich hier in gewisser Weise auch um eine Machtnahme, um eine Anspruchnahme, um eine eines bestimmten Ortes, der sozusagen dann einer internationalen Gruppe, ich meine, es handelt sich da jetzt nicht um eine Gruppe alter weißer Männer, sondern es ist eine internationale Gruppe verschiedenster Herkunften, Chinesen, Inder und so weiter und so weiter und so weiter. Und dann gibt es eben eine lokale Gruppe, die sich jetzt sagt, das gehört uns und ihr dürft hier nicht hin. Genau,
das wollte ich. Das findest du unfair.
Das ja, finde ich, ja. find ich halt schwierig, weil ich sage genau, es handelt sich halt um eine Gruppe, die bestehend aus sozusagen in gewisser Weise neu konstruierten Traditionen einen Ort für sich in Anspruch nimmt und ihn damit einer ganzen anderen Gemeinschaft verwehrt. Und das gehört dazu gehören ja nicht nur die internationalen Forschergruppen, sondern es gehört, das muss man ja wissen, auch eine ganze ein ganz großer Teil der hawaiianischen Gesellschaft dazu. Denn Hawaii ist zwar vor allem wirtschaftlich, einerseits vom Tourismus und andererseits sozusagen von dieser Wissenschaftsökonomie abhängig. Okay. Und wenn man jetzt beispielsweise davon ausgeht, dass in näherer Zukunft aufgrund von Klimawandel die CO2-Einsparung der Urlaub in Hawaii nicht mehr eine alltägliche Sache sein wird, dann ist sagen, diese Wissenschaftswirtschaft eine zentrale Säule der hawaiianischen Gesellschaft. Das heißt.
Ja gut, das ist dann der Brotkorb, von dem die dann leben müssten. Eine interessante Frage ist, oder die mich beschäftigt, ist, ob eigentlich die Physiker, die Astronomen sich ungerecht behandelt fühlen. Denn es ist, man kann ja sagen, also Massentourismus auf dem heiligen Berg der Aborigines in Australien muss das sein. Oder Ölleitung durch Reservate in Nordamerika ziehen muss das sein. Wissenschaft gilt ja immer noch als etwas Höheres, Hehreres. Dient nicht einfach ökonomischen Interessen oder dem bloßen Vergnügen. Und zugleich haben sich doch, oder hat dir ein Physiker erzählt, haben die sich sehr lange um eine Verständigung bemüht.
Genau, also ein großes Problem, von der Seite der Physiker stößt dieser Protest auf ein gewisses Unverständnis, weil also dieses 30-Meter-Teleskop kommt hier jetzt nicht aus dem Nichts. Solche wissenschaftlichen Vorhaben werden meistens über Jahrzehnte geplant. Und ebenfalls mehrere Jahrzehnte gab es ein Plangenehmigungsverfahren. Genau, es gab muss man sich nicht so vorstellen, dass es da nur irgendwie irgendwelche Anträge bei der Behörde eingereicht wurden. Es gab mehrere demokratische Abstimmungen über die Errichtung dieses Teleskopes. Physiker haben sich immer wieder mit der lokalen Bevölkerung in Town Halls, also quasi runden Tischen, abgestimmt. Und an dem Moment, als es sozusagen auf den Spatenstich hinlaufen sollte, gab es bereits einen mehrjährigen demokratischen Prozess mit der lokalen Bevölkerung, in dem, so war es jedenfalls die Ansicht der Physiker, dieser Errichtung grundsätzlich zugestimmt wurde. Es wurden viele Eingeständnisse gemacht, dieses Teleskop wird mit einem minimalen ökologischen Fußabdruck auf einem Seitenplateau des Mauna Keas außerhalb des sozusagen eigentlichen Gipfels, dem eigentlichen Heiligtum, errichtet. Und das wurde lange mit vielen verschiedenen Gruppen abgesprochen. Aber jetzt?
Ja, aber interessant, ich nehme mal die Gegenposition ein. Das ist das eine, das rationale Verfahren, staatlich, demokratisch, juristisch legitimiertes Feststellungsverfahren mit Beteiligungselementen und so. Aber plötzlich ändert sich etwas. Plötzlich werden diejenigen, die in diesem alten Verfahren zwar beteiligt waren, aber ja nicht gleichberechtigt waren, nicht mächtig waren, sondern abhängig waren. Die sind natürlich abhängig davon, dass dieser Arbeitgeber dahin kommt und nehmen das wahr. Plötzlich gibt es das Erlebnis, das Erleben, wir sind mit dem, was mit unserem Protest mächtig. Hierzu kommt einerseits natürlich diese Macht der Symbole, zweitens die neue Wertschätzung oder überhaupt erste Wertschätzung von indigenen Kulturen und dann aber auch die internationale globale Vernetzung. Ganz wichtig ist ja auch, dass die Protectors unheimlich kreativ darin sind, digitale Informationsmedien zu nutzen und auf Facebook und YouTube und Instagram findest du da richtig viele Bilder und eindrucksvolle Geschichten. Die haben also eine kommunikative Macht, die wir vorher nicht hatten. Und plötzlich wird müsste es eigentlich neu verhandelt werden.
Und das ist eben etwas, Was natürlich auch versucht wird, zumindest von Seite derjenigen, die halt versuchen, dieses Projekt, das hat jetzt schon die auch erstaunliche, also große, große Mengen an Lebenszeit und nicht nur Geld, sondern vor allem auch Zeit, Arbeitszeit von Professoren, Doktoranden investiert wurden, das versuchen die auch. Aber das, und da möchte ich einmal auf diesen Begriff von das Wir oder die, von dem du gerade gesprochen hast, zurückkommen. Das muss man nämlich, so habe ich das jedenfalls erfahren von Professoren an meiner Universität, das muss man nämlich dekonstruieren. Dieses Wir und die gibt es nämlich nicht, weil die Gruppen, die dagegen protestieren, extrem divers sind und viele, viele verschiedene und auch widersprüchliche Forderungen haben. Beispielsweise gibt es eine größere Splittergruppe, die diesen Protest als Teil einer Kampagne des zivilen Widerstandes mit dem Ziel der Wiedereinführung der Monarchie in Hawaii sieht. So, und da kann man jetzt als Physiker sagen, was man will, aber wenn da jetzt jemand ist, dessen Forderung ist, entweder wir führen die Monarchie in Hawaii wieder ein und werden unabhängig von den Vereinigten Staaten, was natürlich der überwiegende Teil der Bevölkerung in Hawaii für eine totale Schnapsidee hält, und sonst bauen wir das Teleskop nicht. Also es handelt und sagen, es gibt viele verschiedene Splittergruppen, und diese Gruppen und sagen, der Hintergrund dieser Gruppen oder die Verwurzelung dieser Gruppen in der eigentlichen hawaiianischen traditionellen Kultur ist auch manchmal durchaus unklar. Beispielsweise ist einer der zentralen führenden Figuren dieses Protestes, deren Namen ich leider vergessen habe, eine Italienerin, die ursprünglich nach Hawaii kam, um als Teleskopoperatorin, also als Arbeitskraft, zu arbeiten und sich dann jetzt zur Führungsfigur einer indigenen Protestbewegung hervorgeschwungen hat. Also ja. Es ist sehr komplex.
Aber das ist natürlich interessant. Man kann sich das, wenn man das auf, ich habe das ja nur auf YouTube, also vor allem mit den ganzen auch Townhall-Meetings angeguckt und Filme angeguckt und Clips angeguckt. Wenn man sich vorstellt, dass das in Hawaii ja Menschen sind, die eng aufeinander leben, die kennen sich ja alle untereinander. Die Polizisten, die Protestierer, die sind ja oft wahrscheinlich miteinander verwandt. Wie wahnsinnig komplex der Konfliktverlauf ist. Und dann willst du als Physiker aus Kalifornien kommt, dein Lebensprojekt dort verwirklichen, ist natürlich wahnsinnig schwer. Und du kommst mitten hinein in das, was man dann immer so Identitätspolitik nennt. Da war ein Punkt, wo ich gestutzt habe. Es gibt einen ganz tollen Song einer jungen Künstlerin, Warriors Rising. Und da am Schluss, ist eine tolle Sängerin, ist eine tolle Ballade, die sozusagen die Heiligkeit und Schönheit des Mauna Kea preist und sagt, mach das mal hier nicht, kommt ein Protest-Rapper und rappt dazu eben auf Deutsch übersetzt den Spruch, lasst uns unser Land zurückholen. Da hat man natürlich als Deutscher eine Assoziation mit der AfD. Also damit will ich die natürlich nicht gleichstellen. Aber es ist interessant, wie eben plötzlich hier Identitäten konstruiert werden und aufeinander kommen. Und man sich fragt, ist denn eine Lösung überhaupt möglich? Gibt es überhaupt Formen, wo diese Protestierer, die ja auch jetzt auch ein großes Recht auf ihrer Seite haben. Sie werden plötzlich gehört mit ihren Anliegen. Das war früher nicht der Fall. Waren sie Bittsteller, Almosenempfänger. Mit denjenigen, die vorher mächtig waren, die große Wissenschaftswelt, mit dem staatlichen Apparat dahinter, weltweit, und nun aber schwach in der Kommunikation, gibt es da eine Form, dass man sich da austauschen kann und verständigen kann?
Erstmal würde ich sagen, ich würde dem widersprechen, dass die Universitäten groß und mächtig sind. Also groß und mächtig ist vielleicht die amerikanische Marine auf der anderen Seite des Berges mit ihrer Bombing Range. Professoren und so weiter, wie gesagt, welche Macht haben die schon? Sie können ja jetzt nicht die Polizei anrufen und den Protest die Protestanten irgendwie in einem Bus abtransportieren lassen.
Ist immer die Frage der wechselseitigen Wahrnehmung. Natürlich, ein Professor weiß selber, wie wenig mächtig er ist. Wenn er aber Teil eines großen Wissenschaftsprogramms ist mit Millionen, Milliarden im Hintergrund, dann ist das schon natürlich eine gewisse Wucht. Jedoch vielleicht, um das kurz abzukürzen, ich habe dann gemailt mit einem deutschen Politikwissenschaftler, der an der Universität von Hawaii gelehrt hat, und der sagte, die Sache ist relativ klar, das Ding wird nicht gebaut.
Genau.
Denn das ist, das wäre so wahnsinnig teuer, diese Landstraße, die dorthin führt, so dauerhaft zu sichern gegen alle Formen von ja, friedlichem zivilen Protest, dass das nicht gemacht wird. Das würde höchstens gemacht, wenn es um eine militärische Anlage ginge. Insofern geht er davon aus, dass das Thema TMT durch diesen sehr stark religiös aufgeladenen Protest eigentlich getötet worden.
Genau. Und davon, denke ich, gehen die meisten oder viele Forscher ebenfalls aus. Und für diese Menschen ist es halt eine enorme Tragik, weil man sich halt in jahrelangen Verhandlungen, in Townhalls, in einem demokratischen Prozess darum bemüht hat. Dann hat man endlich diese Zustimmung bekommen. Über Jahre und Jahrzehnte hinweg wurden in Forschungsgruppen Detektoren, Bauteile, verschiedene Pläne entwickelt. Es wurde sehr viel Geld und vor allem eben auch sehr viel Zeit investiert. Und das alles fällt jetzt ins Wasser.
Wir sind am Ende unserer Zeit. Eine vielleicht Schlussfrage an dich. Dass mich das als Theologen interessiert, ist ja klar. Plötzlich wird Religion, traditionelle Religion, neu lebendig und wirksam. Sehr, sehr wirksam. Was bedeutet das eigentlich für Physiker? Ich habe auch gelesen bei einigen jüngeren Physikern, die sagt, wir haben darüber eigentlich nie richtig diskutiert. Wir haben diese ethischen Debatten über die Grenzen und unseres Handelns eigentlich nie wirklich geführt. Gibt es eigentlich etwas, was Physiker daraus lernen können, ohne jetzt nur damit ja, eingestehen zu müssen, dass sie ganz viel Lebenszeit sinnlos geopfert haben? Gibt es eigentlich einen Punkt, wo man sagt, wo du jetzt sagen würdest, als junger Physiker, du noch kein Astronom bist, aber doch ja auch in diesem Feld, aber das müssten wir eigentlich in Zukunft anders machen oder auch anders kommunizieren, anders bedenken?
Na, das fällt mir jetzt schwer, das zu beantworten. Ich glaube, die einfachste Schlussfolgerung daraus ist, wir hätten dieses Teleskop in Chile bauen sollen.
Okay. Vielen Dank, lieber Nikolas.
Kein Problem. RefLab.